Manchmal machen wir ja schwierige Zeiten durch, sei es persönlich, sei es auch als Nation, als Gemeinde. Was hilft uns dann? Vielleicht bist du gerade in einer für dich schwierigen Situation. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll und ob Gott dir dabei helfen kann oder vielleicht auch helfen will. Die Jünger waren in so einer Situation, denn Jesus hatte ihnen seinen bevorstehenden Tod angekündigt. Und wir hatten das letzte Woche betrachtet und im Anfang von Johannes 14 redet er zu ihnen. Er hat ihnen gerade wieder gesagt, passt auf, ich bin nicht mehr lange bei euch. Und dann heißt es in Johannes 14, Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr Situation ist schwierig und es wird eine Umstellung geben und ihr wisst noch nicht genau, wie es weitergeht, aber euer Herz werde nicht bestürzt. Und er erklärt dann weiter, dass er zum Vater geht und dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er der Weg zum Vater ist. Und in Vers 14 von Johannes 14 hat er noch gesagt, dass er unsere Gebete erhören wird. Und wir machen dann weiter ab Vers 15, wo er uns noch weitere Unterstützung zeigen will, zu sagen, passt auf, auch in dieser Situation, ich werde euch helfen. Johannes 14, ich lese die Verse 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus verspricht den Jüngern einen anderen Beistand. Denn bisher war Jesus selber bei ihnen gewesen über die letzten 3, 3,5 Jahre und hat ihnen in jeder Situation geholfen. Wenn sie mal nicht weiter wussten, Jesus war da, konnten ihn fragen. Wenn sie in einer Situation nicht heilen konnten, dann bringen sie den Kranken zu Jesus und er heilt ihn. Aber nun würde jemand anders das übernehmen. Und dieser Beistand ist keine Erklärung, sondern eine Person, nämlich der Heilige Geist. Das ist, was er sagt, ich gebe euch einen Beistand. Und das ist, was er zuerst den Jüngern gesagt hat, aber dieses gilt auch für uns heutzutage, denn dieser Beistand ist weiter da. Und er möchte sie damit trösten, sagen, egal was deine Situation ist oder auch sein wird, ich gebe euch einen Beistand und der wird bei euch sein, ja sogar in euch sein. Und das ist seine Verheißung. Ich lasse euch nicht alleine, ich bin da. Und nicht nur, ich gebe euch eine Auflistung, wenn ihr diese Sachen macht, dann wird es schon irgendwie gut gehen. Sondern ich gebe euch einen anderen Beistand und nicht einfach irgendwie komplett anders. Du hattest vorher einen richtig guten Rechtsanwalt und jetzt, naja, ich schicke euch einen meiner Mithelfer da, mal schauen, was draus wird. Sondern dieses Wort für andere ist andere der gleichen Art. Jesus sagt, okay, ich gehe zum Vater, aber ich sende jemanden, der an meiner Stelle das weiterführen wird, was ich bisher getan habe. Und sogar noch auf eine bessere Art und Weise. Geh schon mal noch 2 Kapitel weiter zu Kapitel 16, führt dort diese Anweisung fort und sagt in Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Er sagt, es ist sogar nützlich, es ist sogar gut für euch, dass ich nicht mehr da bin. Weil ich bin limitiert. Okay, das klingt gefährlich. Ich dachte, Jesus ist Gott. Ist er. Aber er hat Menschengestalt angenommen und war daher limitiert, dass er nur an einem Ort zu einer Zeit sein konnte. Er sagte, es ist nützlich, dass ich zurück zum Vater gehe, dann schicke ich euch einen anderen Beistand, nämlich den Heiligen Geist. Und der wird, egal wo ihr seid, egal an welchem Ort auf dieser Welt ihr gerade seid, er wird dort bei euch sein. dieser Geist der Wahrheit wird uns niemals verlassen und wie schon gesagt, nicht nur bei uns sein. Er sagte vorher, ich war bei euch, ich bin neben euch hergegangen, vielleicht vorangegangen, ich war in der Nähe, aber er wird in euch sein. Das ist seine Verheißung. Und die Jünger haben diesen Geist Gottes im Leben von Jesu gesehen gehabt. Bei der Taufe kam der Geist in Form einer Taube auf ihn herab. Sie haben ihn gesehen. Sie haben seine Kraft gesehen, in dem, wie Jesus gehandelt und Wunder getan hat. Und jetzt verspricht er, dieser Geist, der wird weiter bei euch sein, der wird sogar in euch sein. Der Heilige Geist ist Gottes Garantie, dass das, was er versprochen hat, auch tatsächlich einlösen wird. So heißt es über ihn in Epheser 1, Vers 30. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also er verspricht dieses und sagt, hier ist für wen das ist. Ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, und es gibt noch eine Bedingung, und gläubig geworden seid. Okay? Das heißt, das eine ist, ich muss es hören, das andere ist, ich muss es annehmen. Aber er sagt, wer dieses für sich, er hat die Botschaft gehört und er hat es für sich angenommen, der ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und dieses Siegel, wir benutzen das heutzutage seltener, aber in ein paar Einrichtungen ist es immer noch da, dass etwas versiegelt wird. Das heißt, es war deren Garantie, das war der Stempel der damaligen Zeit. Sagen, hier ist Gottes Zusage, ihr seid meins. Und wir sind das nach Epheser 4 sogar auf den Tag der Verheißung hin, auf den Tag, wo es sich alles erfüllt. Und Gott sagt, dieses gebe ich euch, damit ihr ganz, ganz sicher seid. Und so heißt es dann, wir haben das vorhin schon in Römer 8 gehört, der Geist selber bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie macht er das? Er hat hier in dem Abschnitt auch beschrieben zu sagen, dass andere das nicht wahrnehmen können, denn der Geist ist nicht objektiv messbar. Aber das Wirken des Geistes setzt seine Anwesenheit voraus. Weil er Geist ist, haben wir kein irdisches Messgerät. Wir können Strom messen, wir können Wind messen, aber wir können Geist nicht messen. Wir können Computertomographie und so weiter machen, wir können all diese Sachen heutzutage scannen, aber es gibt keinen Scanner, der den Heiligen Geist detektiert. So. Ja, okay, ist da. Gibt es nicht. Und das sagt er vorher, das gibt kein Gerät dafür, weil all die Geräte, die wir haben, die sind rein auf das Materielle ausgerichtet. Und Geist per Definition ist nicht materiell. Aber er sagt trotzdem, dass ihr werdet ihn erkennen und ihr werdet wissen, dass er da ist. Okay? Wenn du unter der Woche in einen der Läden einkaufen gehst und du siehst da Bananen rumliegen. Du kannst daraus folgern, irgendwo gab es einen Bananenbaum. Denn die sind nicht aus diesem Laden, aus dem Boden da herausgewachsen und plopp, waren sie plötzlich in diesem Korb. Jeder von uns weiß das. Und sagt, okay, wenn Bananen da sind, gab es irgendwo einen Bananenbaum, der vermutlich auch nicht direkt außerhalb vom Laden stand, weil hier hält er diesen Winter nicht durch, ja, das muss von irgendwoher transportiert worden sein. Bananen sagen mir, die müssen irgendwoher kommen und die kommen nicht aus dem Boden. Galater 5 sagt uns, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wenn du die im Leben einer Person siehst, weißt du, die sind nicht plopp einfach aus dem Erdboden gekommen. Und auch nicht, weil die Person so gut war, sondern es ist die Frucht des Geistes. Und genauso wie du bei einer Frucht sagst, es muss einen Baum geben, der diese Frucht hervorgebracht hat, so dürfen wir erkennen, sagen, wenn diese Frucht da ist, dann ist der Heilige Geist am Wirken gewesen. weil der bewirkt dieses in uns. Weil von Natur aus sind alle Menschen egoistisch und selbstsüchtig. Wir haben gerade für die Schwangeren gebetet und das ist gut und Babys sind was Wunderbares. Aber von Tag 1 an sind die sowas von egoistisch. Hast du schon mal ein Baby erlebt, das gesagt hat, oh, Mama hatte gerade eine schwere Geburt, ich gebe den mal 2 Tage zum Ausruhen, bevor ich mal was essen haben möchte. Wir haben eine ganze Reihe an Müttern da. Also ich habe noch keins kennengelernt. Bei unseren Kindern hat das nicht funktioniert. Wenn du einen Weg hast, okay, sag mir das Geheimnis. Das funktioniert nicht. Alle sind von Geburt aus egoistisch. Du auch, ich auch. Aber wenn wir voll dieser Sachen sind und nicht nur, weil es gerade super läuft, weil du gerade alles bekommst, was du möchtest, wann passiert das schon mal? Ja? Und er sagt hier gerade, passt auf, ich gehe von euch, ihr werdet miterleben, wie ich sterbe, aber ich gebe euch den Heiligen Geist und der bewirkt das in euch, selbst wenn sie sehen, wie Christus stirbt, sie können voller Liebe, voller Freude, voller Frieden sein. Warum? Weil er hingeht zum Vater und sagt, pass auf, ich lasse euch trotzdem nicht im Stich. Dieses ist nicht das Ende, sondern ich werde bei euch sein. Ich komme zu euch. Gott verspricht uns hier einen Beistand. Und er fährt fort, Vers 18. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also auch Jesus lässt uns nicht alleine. Er verspricht, sie nicht verwaist zurückzulassen. Er macht uns nicht zu Waisen, die keine Eltern mehr haben. Und so gibt er nochmal hier die Zusagen, ich habe sie eben schon erwähnt, egal was deine Umstände sind und wie du dich fühlst, du bist nicht alleine. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du gehört hast, das Evangelium unseres Heils, die Botschaft von Jesus Christus, dass in ihm Rettung ist und dass er uns mit Gott versöhnt und wir es hören und annehmen, dann verspricht er, du bist nicht alleine. Er hat nicht gesagt, du hast immer irgendwie so einen Sensor in dir, der sagt, da ist jemand, da ist jemand. Aber sagt, objektiv, du bist nicht alleine, denn Gott ist bei dir. Na, wir haben das eben hier gelesen, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Er wird die Welt verlassen, er wird sterben. Aber sie werden ihn sehen und erkennen, dass er lebt. Wir glauben nicht, dass uns nichts passieren kann, aber dass uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Seine Verheißung war nicht, pass auf, ich sende euch den Heiligen Geist und alles läuft wunderbar. Ihr werdet keine Probleme, keine Schwierigkeiten mehr haben. Das ist manchmal, was wir uns wünschen. Wir hätten gern ein problemloses Leben. Und das ist nachvollziehbar, das ist menschlich, aber das ist nicht Gottes Plan für uns. Warum nicht? Das wäre doch schön. Okay, lass mich korrigieren. Es ist Gottes Plan für uns, aber nicht jetzt. Denn eines Tages werden wir ohne Probleme, ohne Sünde in seiner Gegenwart sein. Aber vorher will er uns darauf vorbereiten. Und auch zu den Jüngern sagt er, ihr werdet nicht ohne Probleme sein. Ich werde sterben und ihr werdet zugucken. Vielleicht aus einiger Entfernung, aber ihr werdet es mitbekommen. Aber egal was passiert, und das steht ganz am Ende von Römer 8, lass mich das lesen, wir hatten den Anfang von Römer 8 vorhin in der Bibellese gelesen, in den letzten beiden Versen sind die Verse 38 und 39, und deswegen habe ich nicht alles lesen lassen, weil das so lang ist, aber die letzten beiden Verse, da heißt es, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er sagt, es können schwierige Umstände kommen, es können Herausforderungen kommen, es kann eigenes Scheitern kommen, aber nichts und niemand kann uns scheiden von Gottes Liebe. Er sagt nicht, naja, heute habe ich dich gern, morgen mal schauen, sondern er bleibt treu. Nun, dann ist die Frage, wenn er hier sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch, bezieht sich das auf Jesus oder den Heiligen Geist? Weil wir ja gerade vorher gesagt haben, ne, ich gehe zum Vater und ich sende den Heiligen Geist, aber jetzt sagt er aber auch, ihr werdet mich sehen. Ich glaube, er hat das absichtlich so formuliert, dass man beides verstehen kann. Und ich glaube, eines der Gründe ist, dass wir immer versuchen, alles auseinander zu dividieren und so mathematisch und wissenschaftlich zu sagen, okay, das ist das, das ist das. Aber Gott ist einer. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber du kannst sie nicht auseinanderrupfen. Und deswegen sagt er, ich komme zu euch. Der Geist wohnt in euch, aber es ist immer noch ich, weil es ist nur ein Gott. Und manchmal sagt dann unser Kopf, das geht doch aber nicht. Ja, ich weiß, das ist schwierig, aber das Problem liegt da, nicht da. Das Problem ist mein Kopf, nicht seine Größe. Manchmal, wir versuchen alles zu verstehen und wir versuchen die Welt zu verstehen und wir versuchen zu verstehen, wie alles funktioniert und wir sagen, ich kriege das nicht auf die Reihe. Und Gott sagt, keine Sorge, du brauchst es nicht. Ich bin da. Vertraue mir, ich habe es unter Kontrolle. Und vielleicht mache ich mir eines Tages die Mühe, dir es zu erklären. Aber haben wir das Vertrauen in den Herrn zu sagen, er weiß, was er tut. Er hat das immer und immer wieder demonstriert und er hat es in dieser Situation so veranschaulicht und hat es seinen Jüngern gerade in dieser letzten Nacht vor seinem Tod hat er gesagt. Seid nicht, wie hat er es ausgedrückt, seid nicht bestürzt, werdet nicht bestürzt. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich komme zu euch. Und die Betonung liegt darauf, dass sie Jesus sehen werden und wissen, er ist beim Vater, aber er ist auch in mir und ich bin in ihm. Wir haben eine lebendige Beziehung. Das konnten sich die Jünger, die haben das gehört, aber die konnten sich das erst überhaupt nicht vorstellen. Und so heißt es dann in Johannes 20, am Ende dieses Evangeliums, ich habe es auch hier für die Leinwand, nachdem Jesus gestorben war, heißt es, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren. Sie hatten all dieses gehört, das hat er ihnen 3 Tage vorher gesagt. Pass auf, ich gehe zum Vater, ich komme wieder zu euch, ihr werdet mich sehen, ich sende den Heiligen Geist. Sie sagten, aber was passiert jetzt und funktioniert das wirklich und was machen die anderen mit uns und die haben ja auch Jesus getötet, was wird mit uns passieren? Aus Furcht vor den Juden waren die Türen verschlossen, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen. Friede euch. Er tritt zu ihnen und sagt nicht, Leute, warum habt ihr mir nicht geglaubt? 3,5 Jahre habe ich euch die ganze Zeit die Wahrheit gesagt und ihr schnallt das immer noch nicht. Und er sagt auch nicht zu sagen, dass er irgendwelche Vorwürfe in irgendwelcher Form macht. Er sagt auch nicht, Petrus, habe ich dir nicht gesagt, du wirst mich verleugnen? Und du hast gesagt, nee, mache ich nicht. Schau her, was für ein Versager du bist. Macht er auch nicht. Er kommt in ihre Mitte, nachdem sie sich so fürchten. Und sagt, Friede. Ich bin nicht gekommen, um euch zu bestrafen. Ich bin nicht gekommen, um euch irgendwie vorzuzeigen, wie schlecht ihr seid. Ich bin gekommen, um euch Frieden zu geben. Dafür habe ich mein Leben gegeben. Dafür bin ich von den Toten auferstanden. Und das ist, was er ihnen sagt. Shalom. Friede sei mit dir. Und das nicht nur, okay, haut euch nicht gegenseitig die Köpfe ein, sondern ein innerer Friede zu sagen, hey, es ist in Ordnung. Und es ist in Ordnung, nicht weil ich alles richtig gemacht habe, sondern es ist in Ordnung, weil Jesus meine Schuld bezahlt hat. Und weil er nicht böse auf mich ist, dass er für mich sterben musste. Er wusste das die ganze Zeit. Dafür ist er gekommen. Er sagte, ich bin gekommen, um diesen Frieden anzubieten. Und ich schenke ihn euch. Friede euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wow, das, was du die ganze Zeit gesagt hattest, es stimmt tatsächlich. Und wir müssen zu diesem Punkt kommen, zu sagen, okay, ich habe diese Geschichten gehört und vielleicht bist du in der Gemeinde groß geworden. Und vielleicht sagst du, ja, habe ich schon x-mal gehört. Aber wir müssen irgendwann zu dem Punkt in unserem Leben kommen und sagen, tatsächlich, das, was ich immer gehört habe, es ist wahr. Jesus ist auf die Erde gekommen, er ist gestorben, er ist von den Toten auferstanden und er gibt mir diesen Frieden. Und was war das Ergebnis? Sie freuten sich. Worüber freuten sie sich? Eben was, sie fürchteten sich. Jetzt ist, sie freuten sich. Was ist passiert? Jesus ist da. Macht Jesus bei dir diesen Unterschied von, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, was in diesem Jahr passiert, ich weiß nicht, was mit meinem Körper passiert, ich weiß nicht, was mit meinem Geld passiert, ich weiß nicht, was mit meiner Arbeit passiert. Aber ich weiß, Jesus ist da. Und ich weiß, er hält mich. Und er hat mich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ich habe immer noch nicht alle Antworten. Aber ich brauche nicht die Antworten, ich brauche ihn. Und ihm vertraue ich. Und er wird mich halten, er wird mich tragen, er wird mir Gnade geben. Ich habe nicht alle Erklärungen. Aber er sagte, ich gebe euch einen Beistand. Und dieser Beistand ist nicht einfach nur eine Erklärung für deine Situation, sondern eine Befähigung durch den Heiligen Geist, dass er dich tragen wird, auch in dieser Situation. Auch verschlossene Türen und die Isolation der Jünger konnten Jesus nicht abhalten. Und auch deine Umstände werden Jesus nicht abhalten, solange du ihm vertraust. Nochmal das zusammengefasst, was ich ihm gesagt habe. Die Gefahr für die Jünger war nicht weg, aber Jesus war da und das hat die Jünger verändert. Und das ist auch die Grundlage für unsere Hoffnung und für das ewige Leben. Noch einmal Römer 8, was wir vorhin schon gelesen haben, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und so hat er das auch hier gesagt, weil ich lebe, hat Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 19, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil der Tod ihn nicht besiegt hat und wir ihm vertrauen, haben wir in ihm ewiges Leben. Viele zweifeln das an und sagen, das ist unmöglich. Das kann nicht passieren. Ich war schon so häufig auf dem Friedhof, habe das noch nie erlebt. Ja, da war auch nicht Jesus. Ja, damals waren auch die anderen Gräber waren voll mit Leichen und mit den Überresten. Es war das Grab, das leer war. Und viele sagen, ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das müssen die damals, die müssen so leichtgläubig gewesen sein. Nee, wahnsinnig. Das haben sie bei den anderen auch nicht geglaubt. Aber sie sind überrascht, wie gut die historischen Belege dafür sind. Ich habe gerade in meiner stillen Zeit Matthäus zu Ende gelesen und dort steht in Matthäus 27, ab Vers 62, wird dieses beschrieben. Da heißt es, am nächsten Tag, nachdem Jesus gekreuzigt war und ins Grab gelegt worden war, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus aber sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Also haben geschaut, der Leichnam ist da drin, der Stein ist davor, wir stellen eine Wache davor, wir versiegeln das Grab, damit niemand behaupten kann, er sei irgendwie weggekommen und sie haben es einfach nur weggenommen, haben es gestohlen. Ja? Aber obwohl sie das Grab bewachten, die Stadt kontrollierten, die Jünger voller Furcht waren und unbewaffnet waren, konnten die Feinde Jesu Leib nicht sichern. Er war nicht da. Jesus hatte seine Ankündigung mit seiner Auferstehung bestätigt und wir können ihm vertrauen. Wir können ihm vertrauen und sagen, er erfüllt das und selbst der Tod kann ihn nicht davon abhalten. Und dann ist ihm auch deine Herausforderung, deine Not nicht zu schwer. Er hat versprochen, ich bin da. Ich bin nicht an irdische Unmöglichkeiten gebunden. Ich kann von den Toten auferstehen. Und als sie in dem Haus waren, wo sie sich eingeschlossen hatten und fürchteten, er hat da nicht angeklopft und sie haben aufgemacht, hat auch keinen geheimen Schlüssel gehabt, sondern er war einfach plötzlich im Raum. Er ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Und so ist er auch nicht gewohnt zu sagen, oh, das ist einfach schöne Geschichten von damals, sondern er ist derselbe. Damals, heute und auch in Ewigkeit. Jesus lässt uns nicht alleine. Das ist, was er seinen Jüngern sagen wollte und das ist, was er uns sagen will. Wir gehen noch ein Stück weiter, ab Vers 21 in Johannes 14. Da sagt er, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Gott zeigt hier seine Liebe. Aber wenn du das liest, denkst du vielleicht, warte mal, das klingt hier wie eine Voraussetzung für mich. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten und ich werde mich ihm offenbaren. Also quasi, hey, wenn du dich an all das hältst, was ich dir sage, dann werde ich dich vielleicht lieben. Aber es ist ja genau andersrum. In 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es war nicht, okay, ihr müsst all diese Sachen machen und wenn ihr das gut genug macht, dann werde ich zu euch kommen, dann werde ich euch lieben. Sondern Jesus war schon auf die Erde gekommen. Er hatte sich ihnen schon erwiesen. Er war 3 Jahre bei ihnen gewesen. Er hatte seine Liebe demonstriert. Er hat sich um sie gekümmert. Aber jetzt erwartet diese Liebe auch eine Antwort. Wenn wir alle Belege ignorieren, drängt Gott sich nicht weiter auf. Deswegen hatte Judas hier gefragt, zu sagen, hey, warum offenbarst du dich uns und nicht der Welt? Und seine Antwort war zu sagen, wer mein Wort ablehnt, der will nichts mit mir zu tun haben. Und dann wird er dahin gehen. Denn ignorieren ist ja auch eine Reaktion. Und Gott hat uns genug Offenbarung gegeben, dass wir wissen dürfen, er ist da. In Römer 1, Vers 20 heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes, der ja nicht materiell ist, der ja nicht sichtbar ist, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Ähnliche Beispiel wie das, was ich vorhin mit dem Bananenbaum gebraucht habe. Gott sagt, schau dir die Welt an, die kann nicht von nichts kommen. Und man kann also erkennen, dass es einen Schöpfer gegeben haben muss, weil sonst gäbe es nicht, was wir sehen, was wir erleben um uns herum. Und deswegen sagt er, alle Menschen, egal wo sie leben, sind ohne Entschuldigung, weil sie wahrnehmen können, Jemand hat all dieses geschaffen. Und dieser, der das geschaffen hat, hat vermutlich auch einen Plan. Und hat einen Plan für uns. Und es ist unsere Verantwortung, uns danach zu richten. Auf diese Antwort hierhin, wo er sagte, ja, sie haben, wer mein Wort hört und sich nicht danach richtet, dem offenbare ich mich nicht weiter. Wenn wir zum Evangelium vorher gehen, in Lukas Kapitel 16, das ist die Geschichte von dem reichen Mann und Lazarus, viele von euch kennen die, aber es geht darum, dass ein reicher Mann ein einfaches Leben hatte, das Leben genossen hat und ein armer Mann mit Namen Lazarus, dass er quasi verhungert ist, er hatte nicht genug und nach dem Tod, beide sterben, nach dem Tod wird Lazarus in Abrahams Schoß, also in Gottes Gegenwart, getröstet und der reiche Mann wird verurteilt und er bittet dann zu sagen, hey, kann ich irgendwie jetzt noch Trost empfangen und er sagt, nee, das geht nicht und dann sagt er, dass er, das ist Lukas 16, 28, ich habe 5 Brüder, möge Lazarus zu ihnen hingehen, Zeugnis ablegen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Der reiche Mann aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Sie haben die Schrift, sie haben die Verheißung, sie sind ohne Entschuldigung und wenn jetzt jemand von den Toten auferstehen würde, auch das würde sie nicht überzeugen. Und was haben wir hier? Jesus ist von den Toten auferstanden und sie glauben es trotzdem noch nicht. Ja? Es ist nicht, dass Leute nicht glauben können aus Mangel an Beweisen, sondern sie glauben nicht, weil sie es ablehnen, weil sie es nicht glauben wollen. Ich habe gestern mit einer Person gesprochen und am Büchertisch und sie hat gesagt, ich glaube nicht. Meine Antwort war, das glaube ich dir nicht. Du glaubst. Du glaubst nur etwas anderes, als was ich dir gerade dargelegt habe. Aber du glaubst, dass du aus dem Nichts entstanden bist oder die Vorfahren aus dem Nichts entstanden sind. Du glaubst etwas. Du glaubst, dass es nichts nach diesem Leben mehr gibt. Aber das ist auch ein Glaube, du kannst es nicht beweisen. Es gibt keinen naturwissenschaftlichen Beweis, dass es nach diesem Leben kein Leben mehr gibt. Ja, es ist also eine Glaubensüberzeugung. Und wir haben einen begründeten Glauben. Und er sagte, ja, aber die Frage ist, wir haben das Wort, nehmen wir das an? Und er sagte, wer dieses annimmt, zu dem werde ich kommen. Und Gemeinschaft mit ihm haben, werde meine Liebe zeigen. Aber sie müssen es auch annehmen. Wer Gottes Wort ablehnt, der zeigt daran, dass er Gott nicht liebt. Du sagst, wieso? Da kann doch jemand sagen, ich liebe Gott. Ich weiß nicht, wer vielleicht gestern eine Notiz zu diesem Liebestag bekommen hat. Aber Gott hat uns seinen Liebesbrief geschrieben. Ja. Und sagen wir, jemand liebt dich und schickt dir auch nur eine Karte. Ich denke, es wäre angemessen für uns, dass wir sie zumindest mal lesen, oder? Gott sagt, ich liebe dich und ich habe es bewiesen, indem ich auf diese Erde gekommen bin, für dich am Kreuz gestorben ist und ich habe dir alles aufgeschrieben. Wie sehr ich dich liebe, was mein Plan ist und was ich mit dir vorhabe und dass ich mir wünsche, dass du die ganze Ewigkeit bei mir verbringst. Hier ist es. Lies es. Auf der anderen Seite, wer sein Wort, das habe ich so geschaut, wer auf Gottes Wort hört und danach handelt, beweist damit seine Liebe und bei dem wird Gott wohnen. Und das nicht erst irgendwann in der Ewigkeit, sondern schon jetzt in der Gegenwart. Das ist, was er hier gefordert hat. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Zeigen wir Gott, dass wir ihn lieben. Und ich meine nicht, gibst du ihm einmal im Jahr eine Blume, sondern liest du, was er dir sagt und handelst du nach dem, was er sagt. Der beste Liebesbeweis ist ein offenes Ohr und ein dienendes Herz. Erweisen wir Gott unsere Liebe, indem wir ein offenes Ohr haben für das, was er sagt, und ein dienendes Herz, das sagt, Herr, ich lebe für dich. Nicht, weil du mir lauter Aufforderungen gegeben hast und ich so, okay, das will er jetzt auch noch von mir. Dann soll ich auch noch in den Gottesdienst gehen. Das heißt, ich muss Sonntag früh aufstehen. Und dann soll ich auch noch unter der Woche sein Wort lesen. Dann soll ich mit ihm reden. Boah. Und manche machen das so wie als so eine Last. Ja. Unsere verlobten Paare sind heute nicht da. Aber wenn jetzt André und Emily, wenn die da sind, ich habe sie noch nicht gehört, dass sie sich beschwert haben und gesagt haben, boah, um 22 Uhr will der noch mit mir telefonieren. Auch das noch. Ich will endlich schlafen. Auflegen. Ach nee, heute macht man nicht mehr so, ne? Wegdrücken. Würde keiner, das ist nicht für sie so. Und jetzt hat er mir noch eine Karte geschrieben, die soll ich auch noch lesen. Boah, ist das fordernd. Aber machen wir das mit Gott? Oder sagen wir, Gott hat mich, er, der alles geschaffen hat, aber er hat mich persönlich lieb und er will persönlich mit mir reden. Und er hört zu, wenn ich zu ihm bete. Und er redet zu mir durch sein Wort. Und er sagte, zeig mir die Liebe, aber zeig sie, indem du zuhörst. Und indem du danach handelst. Das ist, was er will. Brauch keine Schokolade, brauch keinen Strauß, brauch keine Karte. Brauch ein offenes Ohr und ein dienendes Herz. Es ist noch nicht ganz zu Ende mit dieser Rede. Ab Vers 25. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe, so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier fortgehen. Zuletzt noch, Gott schenkt uns seinen Frieden. Jesus kündigt hier die Ereignisse im Voraus an und sagt dann explizit, ich sage euch es jetzt, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt und sagt, das hat er vorhergesagt. Er hatte das gewusst und genau das, was er sagt, ist eingetreten. Und in genau diesem Vertrauen ist er dann aufgestanden und mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane gegangen. Lass uns aufstehen, von hier fortgehen. Warum? Damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Das, was er gerade von uns gesagt hat, wer mich liebt, der hält meine Gebote, hat er selber gehalten. Er sagte, damit die Welt erkenne, ich liebe den Vater, bleibe ich nicht hier beim gemeinsamen Essen, wo es bequem ist, sondern ich gehe hin und ich sage euch, was dort passiert. Und es bedeutet auch, dass das nicht immer leicht ist. Jesus ging dann zum Garten Gethsemane. Weißt du, wie es ihm dort ging? Er hat mit dem Vater gerungen. Er sagte, wenn möglich, lass diesen Kelch vorübergehen. Aber dann hat er auch gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Gott hat ihn gestärkt. Manchmal ist das tatsächlich ein Kampf. Weil wir ahnen, was es bedeuten kann. Aber Wir werden dann den Frieden Gottes haben, wenn wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und sagt, dies ist mein Wille, eure Heiligung. Als ein Beispiel, es sind noch einige andere Beschreibungen, aber sagt, das ist, was ich möchte. Und wenn du dir das vorstellst, das ist wie Gott zieht und sagt, komm, da will ich dich hinhaben. Und entweder wir können an dem Seil festhalten und sagen, wenn Gott mich dahin haben will, dann vertraue ich ihm, das ist das Beste für mich. Und ich gehe mit. Und er zieht mich, es ist nicht schwer. Unser Problem ist oft, dass wir sagen, nee, da will ich aber nicht hin. Ich will hier, ich will in die Welt, ich will meinen Spaß haben, ich will das nicht aufgeben müssen. Ich will lieber Geld verdienen, ich will lieber Freundschaften haben, die mehr darauf aus sind, auf mich und meine Bedürfnisse, nicht auf das, was Gott von mir möchte. Und dann sagt er, ja, klar, dann gibt es Widerstand. Weil Gott nicht einfach sagt, na gut. Also manchmal tut er das, aber das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Dass du dagegen bist und Gott sagt, ich liebe dich, komm her. Ich will dir ewiges Leben schenken. Ich will dir alles vergeben. Komm her, komm her. Aber wir uns so sehr weigern und sagen, nee, ich will nicht. Dass irgendwann, spätestens beim Tod, Gott sagt, okay, dann lass ich los. Und du fällst in dein eigenes Verderben. Oder aber wir beugen uns vor ihm und sagen, ich lasse los und ich lasse dich gewinnen. Ich vertraue dir und er zieht uns zu sich in die Herrlichkeit. Es ist nicht, wie stark wir sind. Es ist, wie wunderbar der Herr ist. Und er leitet es und er zieht uns zu sich und er sagt, ich gebe euch diesen Frieden. Und so konnte Jesus selbst die Ruhe bewahren. Nicht, weil alles einfach war, sondern weil der Vater alles unter Kontrolle hat. Ruhe bekommen wir nicht durch unsere eigene Kontrolle, sondern durch das Vertrauen in Gottes Kontrolle. Wenn du versuchst, Ruhe zu finden und sagst, ich kriege es dann, ich kriege dann meine Ruhe, ich kriege dann meinen Frieden, wenn ich alles durchrechnen kann, wenn das alles auf dem Papier passt und wenn ich mich endlich durchsetze, wirst du nie Frieden haben, weil du immer andere hast, die dagegen ziehen. Aber wenn ich sage, okay Herr, dein Wille geschehe, dann gibt er seinen Frieden. Jesus wusste, dass die Jünger versagen würden, aber er vertraute auf das Wirken des Heiligen Geistes. Er sagte, der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, der wird euch an alles erinnern. Er wird sein Ziel erreichen mit euch. Ja, ihr werdet fliehen. Ja, ihr werdet mich leugnen. Ja, ihr werdet euch aus Furcht einschließen. Aber Gott wird sein Ziel erreichen. Und genau der hat den Jüngern das später alles erklärt. Und deswegen konnten sie es aufschreiben. Und haben es aufgeschrieben für uns, dass wir es 2000 Jahre später noch lesen können und sagen können, boah, ja, das hat der Herr vollbracht. Aber der Geist hat sie nicht nur belehrt, nicht nur ihnen das erklärt, sondern auch befähigt, mutig den Herrn zu bezeugen. Petrus, wo Jesus gesagt hat, du wirst mich verleugnen. Ja, der ist es, der in Apostelgeschichte 4 erfüllt mit Heiligen Geist zu ihnen spricht. Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Was ist mit Petrus passiert? Von dem, der zu einer jungen Magd sagt, den Jesus kenne ich nicht, keine Ahnung, nie gehört, nie gesehen. Und jetzt bei dem, er sagt, Oberste des Volkes und Älteste, das sind genau diejenigen, die Jesus zum Tode verurteilt haben und am Kreuz standen, oder vorher geschrien haben, kreuzigt ihn, und dann am Kreuz standen und gesagt haben, ha, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter vom Kreuz. Und er sagte, ihr habt Jesus gekreuzigt, aber das Kreuz hat ihn nicht besiegt. Er ist gestorben, aber er ist auferstanden und er lebt. Und ihr müsst umkehren und Buße tun. Boah. Das war nicht nur, okay, ich hab's kapiert und hab's dann irgendwo geheim auf eine Papierrolle geschrieben und irgendwo flaschenpostmäßig versteckt, damit das dann 1000 Jahre später irgendjemand entdeckt. sondern er geht zu den Leuten und ins Angesicht sagt er ihnen, ich muss das bezeugen, weil ich bin Zeuge davon. Ich weiß, dass es stimmt. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Aber wie sollen wir die Aussage von Jesus verstehen, der sagte, ihr würdet euch freuen, wenn ihr verstehen würdet, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Gerade wenn du mit Muslimen redest, die benutzen das gerne und sagen, siehst du, Jesus kann nicht Gott sein, weil der Vater ist größer als er. Aber das hat er schon vorher geklärt, denn schau mal hier, Johannes 5, Verse 22 und 23. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Er sagt nicht nur, ihr sollt sowohl Vater als auch Sohn ehren. Er sagte, so wie ihr Gott den Vater ehrt, wie ihr ihn anbetet, so tut es auch zum Sohn. Und wer das nicht tut, der ehrt auch Gott den Vater nicht. Weil wir zwei sind eins, drei dann mit dem Heiligen Geist. Das hat er klargestellt. Und Jesus ist dann zurückgekehrt zum Vater. Und wenn wir ihn lieben, dann freuen wir uns für Jesus. Das ist, was er hier sagt. Ihr würdet euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Aber es ist nicht nur schön für Jesus, sondern auch nützlich für uns. Wir haben das in Johannes 16 gelesen, dass der Heilige Geist dann kommt und in uns wohnt. Und mit diesem, wenn wir dieses verstehen und wirklich beherzigen, dann gibt er uns seinen Frieden. Sagt er, nicht irgendeinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt euch gibt, sondern meinen Frieden lasse ich euch. Was für ein Friede ist das? So einer, Philipper 4, Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn ihr dieses tut, dann gibt Gott einen Frieden, der den Verstand übersteigt, den wir nicht immer rein logisch erklären können, der nicht auf den Umständen beruht, sondern der darin beruht zu sagen, hier sind die Umstände, aber ich gebe sie zu Gott dem Vater und ich vertraue ihm, dass er es unter Kontrolle hat. Ich muss es nicht managen. Ich muss es nicht kontrollieren. Das ist nicht meine Jobbeschreibung. Sondern ich muss ihm vertrauen. Das ist, was er von uns möchte. Dieser Frieden bringt unsere Herzen zur Ruhe, selbst wenn die Zeiten und die Umstände unruhig sind. Unabhängig davon, was du gerade durchmachst, der Herr ist unsere Hoffnung. Und ich möchte enden mit 2. Thessalonicher 2, 16 und 17, wo es heißt, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Wort und Werk. Wenn wir dieses erfasst haben, dann tröstet er uns und sagt, hey, mag schwierig sein, mag nicht alles so laufen, wie du es dir vorgestellt hast, aber ich bin da. Und eines Tages wirst du bei mir sein, wenn du mir vertraust. Und es soll uns ermutigen zu jedem guten Werk und Wort, dass wir anders reagieren können, dass wir andere ermutigen können, dass wir Hoffnung weitergeben können. Nicht, weil wir es alles beisammen haben, aber weil wir bei ihm sind. Bist du da? Zeigt sich das in der Frucht deines Lebens? Bist du geprägt von Furcht, von Angst, von Sorge um was die Zukunft bringt? Oder wie die Jünger, die waren furchtsam und dann voller Freude. Waren voller Freude, weil sie sagten, unser Herr ist auferstanden und er lebt. Und wir sind mit ihm vereint, jetzt positionell und dann in Person, wenn er uns zu sich holt. Und das kann mir niemand nehmen. Das können die Soldaten mir nicht wegnehmen. Das können mir Widersacher nicht wegnehmen. Das können mir Nachbarn nicht wegnehmen. Das kann mir keiner nehmen. Und das gibt uns den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns deinen Frieden geben möchtest. Und ich bete, wenn jemand heute Morgen hier ist und dieser Friede ist einfach weg. Der Friede ist nicht da. Ich bete, dass wenn sie noch nicht deine Kinder sind, dass sie aufhören, dagegen zu ziehen, sondern sich zu dir ziehen lassen. Und ich bete für die, die deine Kinder sind, aber damit zu kämpfen haben, vielleicht gerade schwierige Umstände durchmachen, dass sie wie Jesus sagen können, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dir vertrauen können, dass du alles, alles wohl machst. Danke, dass du genau das an dem Abend deinen Jüngern gesagt hast, damit wir es heute hören können und wissen dürfen, dass du recht führst und leitest und dass wir einen Frieden haben können, weil dein Heiliger Geist es bestätigt und wenn wir deine Kinder sind, mit unserem Geist bezeugt, ja, du bist verändert, da ist neues Leben und ich werde dich bewahren bis in die Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.